Paulus sagt, was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Das trifft für uns alle zu und das trifft auch für mich zu. Wenn ich hier an diesem Wochenende gekommen wäre, in dem Zustand, wie ich vor 38 Jahren war, ihr hättet nicht geklatscht. Ihr hättet euch erbarmt und gebetet. Gott, rette diesen verlorenen, verrückten. Halleluja. Gott will uns ermutigen. Er will noch viel, viel stärker kommen. Er will, dass seine Gegenwart das Haus so erfüllt, dass wir vergessen, wir sind in einer Versammlung, dass wir vergessen Zeit und Stunde und Tag und wir sind vor ihm und er wirkt mächtig, er heilt, er terrorisiert Dämonen, dass sie es nicht aushalten können in seiner heiligen Gegenwart. Er berührt Menschen, er setzt sie frei, sprengt die Ketten, er tut gewaltige Dinge, er zieht Leute hierher von der Straße, die gar nicht wissen, wie sie hier reingekommen sind und er selber offenbart sich, ohne dass wir irgendetwas tun. Gott selber ist imstande, sich zu zeigen und zu offenbaren. Und wir wollen mehr haben von seiner Gegenwart. Und das Maß seiner Gegenwart in der Gemeinde hängt ab von dem Maß unserer Gegenwart, das wir alleine zu Hause erleben. Davon hängt ab, was am Sonntagmorgen hier passiert. Davon hängt es ab. Und 6 Tage sind eine Vorbereitung für den Feiertag. Du sagst, ja, ich muss arbeiten. Ja, aber du kannst lernen, in dieser Gesinnung zu leben. Ich stehe da für Jesus. An meinem Arbeitsplatz, da stehe ich für Jesus, für das Reich Gottes, für die Wahrheit, für die Treue, für die Freundlichkeit, für die Kühnheit. Dort stehe ich und da hat Gott mich hingestellt. Und deine Arbeit ist Gottesdienst. Halleluja, Halleluja. So schlagt man mir das Wort Gottes auf. Jesaja Kapitel 40. Heute Morgen richte ich mich an 2 Gruppen von Menschen. Und damit decke ich alles ab, was hier heute vertreten ist. Das ist eine Botschaft für die, die müde geworden sind, die resigniert haben, die sich zurückgezogen haben, die gesagt haben, nee, ich mag nicht mehr, es ist mir alles zu viel, es ist mir zu stressig und ich habe viel um die Ohren und ich lasse jetzt mal die Gemeinde Gemeinde sein. Ja, ich komme noch am Sonntag, aber ansonsten lass mich in Ruhe. Solche Menschen sind hier und das ist gut. Die sollen hören. Wer Ohren hat, der soll hören. Und da gibt es eine Botschaft für die, die müde geworden sind, wie sie wieder wach werden können, wie sie wieder fit werden können, wie sie stark werden können. Halleluja. Und dann ist eine Botschaft auch für die, die lebendig sind, die tragen, die geben, die dienen, die opfern. Und der Herr will dir zeigen, wie du weitergehen kannst, ohne daran kaputt zu gehen, ohne müde zu werden. Halleluja. Jesaja Kapitel 40. Jünglinge ermüden und ermattern und junge Männer, die ja eigentlich sehr viel Dynamik und Power haben, straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Halleluja. Halleluja. Gott verspricht hier, dass er etwas tun will in unserem Leben, dass er so mit uns sein will, dass wir fliegen können mit ihm, dass wir die Kräfte des Aufwinds nutzen können. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Adler gesehen hast, wie er fliegt. Ich bin Vogelliebhaber und liebe Adler. Das ist meine spezielle Sorte, Adler. Und wir haben Adler. Ihr habt ja keine Adler, aber wir haben Adler da oben. Halleluja. Und die können den Aufwind nutzen, wenn die Sonne scheint und der Aufwind kommt, dann nutzen sie den Aufwind und brauchen nur eine kleine Feder zu bewegen und machen eine Drehung. Und ansonsten sind sie vollkommen regungslos und sie nutzen die Kräfte und sie werden getragen und das macht sie überhaupt nicht müde. Halleluja. Und der Herr verspricht einen Aufwind, der Herr verspricht eine Kraft, nicht du bringst das Reich Gottes nach vorne, sondern Gott selber tut es und er tut es durch dich. Und wenn du weißt, wie du dich dabei zu benehmen hast, dann wirst du nicht müde werden. Du wirst nicht matt werden, du wirst nicht resignieren. Warum? Weil du Kind Gottes bist, weil du Nachahmer Gottes bist. Ist Gott im Himmel und wird müde? Schluckt er Antidepressiva? Geht es ihm schlecht? Ist er resigniert? Er hat viele Probleme, aber er ist voller Hoffnung. Und er hat Kraft und er sagt, ich bringe die Sache zu einem guten Ende. Er gibt nicht auf unterwegs. Gott gibt nicht auf. Wir haben seine Natur. Was heißt das? Wir werden nicht aufgeben. wenn du entdeckst, wie die Natur Gottes in dir hervorkommen kann und sich erweisen kann gegenüber deiner alten Prägung und sich durchsetzen kann, dann wirst du auch laufen und nicht müde werden. Halleluja. Und du läufst und läufst und läufst und läufst und läufst, wie der VW früher, der Käfer. Der lief auch und nichts hat ihn aufgehalten. Gottes Kraft in dir wird es tun, aber du musst verstehen, wie zapfst du diese Kraft an? Wie kommst du an diese Quelle? Und wie lässt du dich davon inspirieren und prägen? Und wie kommt diese Kraft, die dich trägt? Darum geht es heute Morgen. Lass uns noch ein paar Schriftstellen angucken, die uns davor warnen, die uns sogar Gebote geben. Wir dürfen nicht müde werden. Galater 6, Vers 9, lass uns im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wenn wir nicht ermatten. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 13 und Offenbarung 2, Vers 3. Du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Mir scheint, dass das irgendwie so eine Mode ist in christlichen Kreisen und dass sogar irgendwie das noch ein Mittel ist, um irgendwie Bewunderung irgendwie zu erheischen von anderen. Da sehen wir Pastoren und geistliche Leiter, die haben Burnout. Schon mal davon gehört? Und alle sagen, boah, siehst du, der arme Mann, der hat sich so hingegeben, der hat so geopfert, der hat sein ganzes Leben gegeben und jetzt ist er total kaputt und jetzt ist er am Ende. Und das bringt noch Bewunderung. Und niemand geht hin und ermahnt diesen Bruder und sagt, du hast vollkommen falsch gelebt, du hast dich versündigt an Gottes Ordnung. Du bist nicht Opfer von zu viel Arbeit und zu viel Verantwortung und zu viel Tätigkeiten. Du bist der Täter. Du bist schuldig. Du hast nicht getan, was Gott gesagt hat, was du tun sollst. Du hast gegeben, 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 ohne zu nehmen. Und das hält man 10, 15 Jahre durch und dann kollabiert man. Und manche kollabieren so dermaßen, dass sie nie wieder sich erholen, dass sie nie wieder aufstehen oder zu einem Leben finden, wo sie irgendwie einigermaßen existieren können, aber nichts mehr stemmen können fürs Reich Gottes, nichts mehr tragen können, keine Hoffnung haben und nicht mehr Teil von Gottes Antwort sind, sondern mehr so als Lazarettabteilung irgendwie so mitgetragen werden müssen. Aber unser Gott, er hat einen Plan und er möchte, dass du die Augen auftust und dass du diesen Plan verstehst und dass du lernst, von Gott zu empfangen. Reich Gottes ist zuallererst zu lernen, dass Gott dir dient, nicht dass du Gott dienst. Das Erste, was wir lernen müssen, ist, wie dient Gott mir, nicht wie diene ich ihm. Und dann dienen wir Gott mit dem, was wir von ihm bekommen haben. Nicht, was wir aus uns selber haben, unsere Persönlichkeit, unseren Witz, unseren Charme, unsere Persönlichkeit, unsere Intelligenz oder unsere Musikalität oder irgendwas. Das braucht Gott alles nicht. Er muss seinen Geist in uns geben und sein Geist tut die Arbeit. Es ist der Geist Gottes, der Menschen überführt. Es ist der Geist Gottes, der Menschen motiviert. Es ist der Geist Gottes, der Menschen heilt und freisetzt. Gott braucht nicht deine Persönlichkeit und deinen Charme. Gott braucht den Heiligen Geist, dass er durch dich wirken kann. Halleluja, das ist, was er braucht. Halleluja, Halleluja. So, wir haben es schon gehört. Gott ist die Quelle. Das muss uns ganz, ganz nahe gehen. Das muss uns erfüllen. Das muss uns mit Hoffnung erfüllen. Und dann gibt es nur noch eins. Okay, wie kann ich zur Quelle kommen und wie kann ich trinken? Wie kann ich belebt werden? Wie kann ich erfrischt werden? Und das geschieht nicht durch Predigt, das geschieht auch nicht dadurch, dass jemand anders für dich betet. Das geschieht dadurch, dass du den Lebensstil eines Jüngers anfängst zu leben und zu Hause am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Sonntag, Samstag auch, tust, was Gott von dir will. Und viele kümmern sich die ganze Woche nicht darum und dann kommen sie müde mit platten Reifen in Gottesdienst und dann, Pastor, pumpt mich wieder auf. Das ist nicht die Ordnung Gottes. Wir sollen erfrischt, belebt und gestärkt in die Versammlung kommen und dann sagen wir, wo ist jemand, dem ich dienen kann? Wo ist jemand, den ich ermutigen kann? Wo ist jemand, den ich segnen kann? Wir kommen nicht, um zu kommen, sondern wir kommen, um zu geben. Und das Schöne ist, wenn wir geben und wir sind offen für Nachschub, dann fließt er und fließt er und fließt er. Und wir werden nicht müde werden. Burnout ist was für Menschen, die Gott nicht gehorchen. Aber wir sind wie Adler, wir steigen auf und wir fliegen in der Kraft Gottes. Halleluja. Halleluja. Jeremia 2, Vers 13. Zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen und um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Erst verlassen wir Gott als die Quelle unserer Ermutigung, die Quelle unserer Stärkung, die Quelle unserer Geborgenheit, die Quelle unserer Inspiration. Und dann merken wir sind müde, wir sind schwach, wir sind durstig und dann müssen wir irgendwo anders versuchen, ein bisschen uns aufzupeppen und irgendwie wieder neue Kraft zu bekommen. Und meistens ist es die Glotze. In den allermeisten Fällen ist es dummes, sinnloses Zeug, Unterhaltung, die uns nicht Gutes tut, sondern uns noch mehr auslaugt und mehr kaputt macht. Und wir sinken in dieses Koma, in diese Passivität und wir lassen uns zumüllen. Und wie Mike Bickle so treffend sagt, wir erlauben, dass der Drache uns anhaucht. Und dann wundern wir, dass da keine Kraft ist, dass da keine Inspiration ist. Wir wundern uns, dass wir keine Sicht haben, für was Gott durch uns tun will. Jeder Gläubige soll so verbunden sein mit Gott, dass er sagt, ich bin wichtig im Reich Gottes. Ich trage etwas, durch mich passiert etwas, ich bewege etwas. Ich bin Teil von Gottes Antwort. In dieser Gesinnung sollen wir leben. Aber nur Gott selber kann diese Gesinnung in uns hineinbringen und uns das lebendig halten. Nur er. Es braucht Gott, um Gott zu dienen. Es braucht Gott, um mit Gott zu leben. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Es braucht Gott, um seinen Platz einzunehmen im Reich Gottes. Wir können das nicht aus uns heraustun. Das hat er nie so gedacht. Und als Jesus gekommen ist, dann gab er diese wunderbare Aufforderung und dieses wunderbare Angebot. Er sagt, ich bin gekommen, euch zu erfrischen, euch zu beleben, euch Wasser des Lebens zu geben. Wasser des Lebens. Hör mal, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser, das war das natürliche Wasser dort am Brunnen, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. So Jesus gibt uns Wasser zu trinken und dann wird dieses Wasser in uns eine Quelle. Wir haben die Quelle in uns. Und wir müssen nur verstehen, was das für eine Quelle ist und wie man aus dieser Quelle trinkt und sich davon beleben lässt. Johannes 6, 35, Jesus sprach, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Und Johannes 7, mein Lieblingsvers, das ist mein Taufspruch, den haben die lieben Baptistenbrüder mir damals gegeben und ich bin so dankbar. Ich habe nichts verstanden, als sie mir diesen Vers gegeben haben. Ich war eine Woche Christ, ich kam voll aus der Welt und Gott hat ein Wunder getan gegen alle Baptistenordnung. 4 Wochen nach meiner Bekehrung wurde ich getauft. Weil am ersten oder zweiten Sonntag, als ich in dem Gottesdienst war, gab es eine Ansage und sie haben gesagt, demnächst haben wir Taufe. Ich hatte keine Ahnung, ich habe nie Lehre von Taufe gehabt, ich wusste nichts vom Wort Gottes. Ich wusste nur, ich bin ein neuer Mensch und ich werde für Jesus leben. Und sie sagen, es wird eine Taufe sein und ich wusste, ich muss mich taufen lassen. Ich muss mich taufen lassen. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, ich habe so ein Brennen in mir, ich habe das Verlangen, ich muss mich taufen lassen. Und dann, das geht nicht, du musst erst dich bewähren und du musst erst lange Zeit hier mitmachen und dann später, ich sage, ich muss mich jetzt taufen lassen. Ja, das ist gegen unsere Ordnung. Ich habe gesagt, ich muss mich taufen lassen. Und ich wurde getauft. Halleluja. Halleluja. Und jeder kriegt ein Kärtchen und da war der Taufspruch drauf. Und mein Taufspruch. An dem letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Halleluja. Jesus spricht hier von 2 Dingen. Etwas aufnehmen und etwas abgeben. Und das ist, was wir brauchen, diese Balance. Wir empfangen und wir geben. Wenn du nur empfängst und empfängst und empfängst und dein ganzes Ziel ist, dass du gut drauf bist, du wirst bald nicht mehr wissen, wie man empfängt. Du wirst versauern. Aber wenn dein Ziel ist, ich bin gerufen, ein Segen zu sein. Ich habe den Segen Abrahams. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich bin dafür da, andere zu Gott zu bringen, anderen Gott größer zu machen, anderen zu helfen, Gott mehr zu lieben. Ich bin dafür da, im Heiligen Geist zu helfen, dass Menschen ihre Probleme gelöst bekommen, dass sie frei werden von ihren Dämonen, dass sie frei werden von der Qual des Fleisches und lernen zu herrschen. Ich bin dazu da, den Segen Gottes in das Leben anderer Menschen zu bringen. Dann wirst du im Balance sein und du wirst nehmen und nehmen und geben und geben. Halleluja. Und du wirst nicht ausbrennen, du wirst nicht müde werden, du wirst nicht resignieren, du wirst nicht hoffnungslos werden. Christen, die hoffnungslos geworden sind, die sich nur noch so dahinschleppen, haben den lebendigen Kontakt mit ihrem Gott verloren. Weil Gott ist voller Hoffnung und man kann nicht an ihn nah rankommen, ohne dass das überspringt. Das ist nicht möglich. Halleluja. Und sein Eifer wird unser Eifer. Jesus sagt, wir sollen kommen und trinken. Und er spricht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine wunderbare Person. Das habe ich Freitag und Samstag versucht, immer wieder zu betonen. Und doch sagt Jesus, wir sollen von ihm trinken. Wie kann man eine Person trinken? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass es das gibt und dass es funktioniert. Der Heilige Geist als Wasser des Lebens stillt unseren Durst. Wir haben alle Bedürfnisse. Wir wollen uns wertvoll fühlen. Wir wollen das Gefühl haben, wir sind nicht irgendwer, wir sind wichtig. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir in Sicherheit sind, dass wir geborgen sind, dass wir großen Wert haben. Jeder von euch hat diesen Wunsch ganz tief im Herzen. Und manche, die religiös geprägt sind, versuchen immer für diese Wünsche Buße zu tun. Gott hat diesen Wunsch in dein Herz gelegt. Aber die Frage ist, wie wird dieser Wunsch erfüllt? Indem du Dinge tust, um Menschen zu beeindrucken, um Menschen zu überzeugen, wie wertvoll du bist, wie wichtig du bist. Läufst du rum mit einem Spendeneimerchen und sagst eine kleine milde Gabe für den armen Bettler? Suchst du Anerkennung und Bestätigung von Menschen durch Leistung, auch durch Dienst in der Gemeinde? Oder hast du verstanden, dein Wert kommt nicht aus dem, was du tust, sondern aus dem, was in Gottes Herzen ist? Dein Wert kommt nicht aus dem, was du tust, sondern aus dem, was im Herzen Gottes ist. Du bist wertvoll, weil Gott gesagt hat, du bist wertvoll. Du bist für mich wichtig. Darum bist du wertvoll. Nicht, weil du dich so bemühst, Erfolg zu haben und anerkannt zu werden und dich unentbehrlich zu machen. Und andere Leute sagen dann, und das geht dir runter wie Öl, wenn wir dich nicht hätten, was sollen wir nur machen? Manche Menschen dienen und dienen und dienen und merken gar nicht, dass sie das haben, was in der Psychologie ein Helfersyndrom gemeint ist. Ja? Sie dienen, weil sie haben wollen. Und das ist kein Dienst, sondern das ist Habsucht. Und das wird dich umbringen. Das wird dich kaputt machen. Wir müssen mit unseren Bedürfnissen zu Gott kommen. Und Gott selbst muss uns dienen. Und er muss uns diese Erfahrung geben. Er schätzt mich. Ich bin für ihn wichtig. Nicht, weil ich so tolle Dinge tue, sondern weil ich sein Sohn bin und weil er der Vater ist. Ich bin sein Sohn. Er ist der Vater. Und er mag mich. Er ist für mich. Halleluja. Er freut sich über mich. Nicht über alles, was ich tue. Aber über mich freut er sich. Und sagt, die Dinge, die nicht so erfreulich sind, die kriegen wir auch noch hin. Glaub's mir. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, ja, so erzieht Gott uns, Gott erzieht uns. Und manchmal tut das sogar weh. Das muss auch so sein, damit wir unsere Lektion lernen. Aber Gott selbst ist dazu da, dieses Vakuum in uns zu füllen. Nicht Arbeit im Reich Gottes. Und so viele habe ich getroffen im Dienst, die diese grundlegende Wahrheit des Dienstes nicht verstehen. Weil sie jahrelang auf irgendwelche Ausbildungsstätten gegangen sind und haben nie etwas gehört über Gott, der unsere Bedürfnisse stillt. Sie reden nur von Dienst und von Techniken und von diesen Dingen, aber nicht von sättige dich in Gott. Trinke und werde satt, stille deinen Durst in ihm. Ich habe viele getroffen, die versuchen von den Früchten ihres Dienstes zu leben. Und das wird immer dazu führen, dass die Früchte nicht genug sind, Und dann kommt der Stock raus und dann höher, schneller, weiter, mehr. Strengt euch mehr an. Und erfüllt die Vision, die Gott mir gegeben hat. Alles dummes Zeug. Gott will uns erfüllen. Halleluja. Und Jesus sagt, er tut es durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für unsere emotionalen Bedürfnisse da. Er will uns stärken. Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Das war im Zusammenhang von der ganzen Geschichte. Es kommt der Heilige Geist und das ist gut für euch und das braucht ihr. Ich lasse euch nicht als Waise zurück. Waisenkinder haben alles. Wenn es in geordneten europäischen Verhältnissen zugeht. Sie haben ein Bett. Sie haben Essen. Sie haben Kleidung. Für alles wird gesorgt. Alles haben sie. Aber was sie nicht haben, sind Eltern, die sagen, du bist unser Kind und wir lieben dich. Und wir werden immer zu dir stehen. Und was immer passiert im Leben, wir werden immer deine Eltern sein. Wir werden immer dir zur Seite stehen. Wir werden immer für dich beten. Und du bist uns wichtig. Das hat ein Waisenkind nicht. Das ist, was Jesus meint. Die tiefsten Bedürfnisse werden gestillt durch den Heiligen Geist. Er ist der Tröster. Er baut uns auf, er heilt uns, er stärkt uns. Manchmal passieren Dinge im Leben, die sind nicht schön. Aber dann sind wir nicht alleine, sondern er ist da. Ich musste so denken, als ich in der Vorbereitung war. Vor einigen Jahren, schon eine ganze Reihe von Jahren her, hatte ich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich war gerade dabei, meine Koffer zu packen und sollte nach Zentralasien gehen, für eine Woche auf der Bibelschule sein. Und unmittelbar bevor ich abreiste, ist offenbar geworden, dass jemand, der mir sehr, sehr nah war, der ganz nah war, dem ich total vertraut habe, hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet hat und hässliche Dinge gesagt hat, die er nie mir selber gesagt hat, und hat andere Leute erzählt, wie viel Gift in seinem Herzen ist. Und das ist mir zu Ohren gekommen, ohne dass ich das gesucht habe. Ich konnte es nicht glauben. Jemand, dem ich hundertprozentig vertraut habe, hat sich so benommen. Das war so ein Stich. Ich war sowas von geschlagen und am Ende. Ich habe gedacht, ich brauche jetzt ein halbes Jahr Ruhe. Ich brauche Heilung. Ich muss irgendwie einen Ort finden, wo es ein Krankenbett gibt und wo die Leute rund um die Uhr für mich beten. Aber ich musste zum Dienst. Ich sage, das Einzige, was ich tun könnte jetzt für Kirgisistan, ich gehe dorthin und sage, Bibelschüler, ich bin am Ende, eine Woche dürft ihr jetzt fasten und beten für mich. Das war das Einzige, was ich mir vorgestellt habe, was irgendwie Sinn macht. Ich setze mich in den Flieger und sage, Heiliger Geist, ich bin am Ende. Ich bin sowas von am Ende. Wenn du nicht kommst und wenn du nichts tust, dann wird diese Woche ein totaler Pleite. Und die Leute werden nach 2 Tagen sagen, wieso kommt der Mann hierher, kann der nicht zu Hause bleiben? Dann wird es uns besser gehen. Aber ich habe schon Glauben gehabt, da ist der Tröster. Und ich sage, so, jetzt bin ich hier, ich sitze im Flieger und so viele Stunden dauert der Flug. Tröster, komm und tu dein Werk, ich brauche dich. Und langsam fing er an, meine Wunden zu heilen, mich zu ermutigen, mich zu trösten, mich zu stärken. Und als ich da ankam, ging es mir schon deutlich besser. Dann habe ich mich ein paar Stunden hingelegt, kurz geschlafen und dann ging der Dienst los. Und die erste Session in der Bibelstunde, der Bibelschule, das habe ich so einigermaßen hingekriegt. Und dann ging ich nach Hause und habe gesagt, du musst jetzt weitermachen, du musst mich aufbauen. Und dann kam der Heilige Geist, füllte mein Zimmer. Und die Herrlichkeit Gottes war in meinem Zimmer. Und es war so wunderbar, so kostbar, so auferbauend. Und ich verstehe, was es bedeutet, wenn Gott davon spricht, sie sollen sich laben an meiner Herrlichkeit. Ich weiß, was das bedeutet. Ich will mehr davon haben, aber ich habe es geschmeckt. Und ich weiß, wovon das rede. Das ist für mich kein Bibelvers. Und ich lag da und ich habe mich versucht, mit aller Macht wach zu halten, weil ich dachte, ich will nichts verpassen. Ich will jetzt nicht schlafen, ich will trinken, ich will mich einfach baden in der Liebe Gottes, in seiner Güte und in seiner Freundlichkeit. Und die ganze Woche, Nacht für Nacht, kam der Heilige Geist. Und ich war stundenwach und habe genossen, Gott ist da. Und ich lebe von seiner Wertschätzung und seine Worte der Liebe und der Bejahung und des Trostes und der Ermutigung haben mehr Kraft als zerstörerische Worte von Freunden. Halleluja. Er sandte sein Wort und heilte sie. Gott ist ein Heiler, Gott ist ein Tröster. Und wir gehen manchmal durch Schwierigkeiten und da passieren Dinge, die wir nicht einordnen können, die wir nicht verstehen können und die wehtun. Aber wir haben einen Tröster. Wir haben einen Tröster und der ist ganz nah bei dir und in dir. Du musst ihn kennen, du musst dich auf ihn werfen, du musst den falschen Tröstern einen Tritt geben und sagen, ich will den echten Tröster. Halleluja. Und dann ihn einladen und ihm glauben und mit ihm Gemeinschaft haben. Halleluja. Halleluja. Psalm 36 haben wir schon gelesen. Wir lesen noch einmal. Und das Wort Gottes ist voll von solchen Aussagen, dass man wirklich emotionale Erfahrungen machen kann. Jawohl, das sagt die Bibel. Man kann emotionale Erfahrungen machen. Man kann nicht nur, man sollte, man muss. Und wenn man nicht gehorcht und nicht seinen Teil tut, damit Gott diesen Dienst tun kann, dann werden wir dafür teuer bezahlen. Weil wenn Gott nicht unsere Quelle ist, suchen wir uns andere Quellen, die nicht heilsames Wasser bringen. Und wir werden uns vergiften und werden uns zerstören. Psalm 36, Vers 8. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Da musst du jetzt hier ein bisschen Kultur mit einbeziehen. Du musst verstehen, zur damaligen Zeit, wie heute noch in Kulturen, zum Beispiel in Mittelasien. Das Beste am Essen, komischerweise bei denen, ist das Fett. Wenn du da Ehrengast bist, du kriegst ein richtig dickes Stück Fett vom Lamm. Boah. Aber für die ist das das Allerbeste. Und Gott hat gesagt, wenn du in ein Haus kommst, dann isst, was dir vorgesetzt wird. Und dann betest du ein stilles Gebet. Gott, gib mir Gnade. Ich will jetzt deinem Wort gehorchen. Hilf mir, da durchzugehen. Und vielleicht benutzt du noch ein paar kleine Tricks und sagst, bitte nicht so ein großes Stück, ich habe nicht so einen großen Hunger. Ja. Aber dann ist die Gnade da und die Gnade trägt dich durch. Aber das ist, was es bedeutet. Sie laben sich am Fett. Das heißt das Beste. Das Beste. Und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Mit dem Strom deiner Wonnen. Halleluja. Das ist ein Strom aus dem Herzen Gottes. Hier wird dieses Wort Wonne gebraucht, das heute nicht mehr so geläufig ist. Ich habe das einmal nachgeschaut. Weißt du, was das bedeutet? Liebeslust. Ist dasselbe Wort, was benutzt wird bei dieser Geschichte mit Abraham und Sarah. In meinem Alter sollte ich noch der Liebeslust frönen. Ja, sollte sie, damit Gottes Wort sich erfüllt. Und sie war gehorsam und hat es getan. Halleluja. Und Gott hat eine Lust an uns. Gott hat ein Herz, was sich ausstreckt nach uns. Er begehrt uns. Und wir müssen durch das Wort Gottes dieses Misstrauen und diese Ablehnung und dieses falsche Bild von Gott in uns zerstören. Das ist eines der schwersten Dinge zu glauben. Gott hat Lust an dir. Gott begehrt dich. Für Gott bedeutet es etwas, dass du zu ihm gehörst und dass du bei ihm bist. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir. Wow. Hohelied 7, Vers 11. Da hat jemand verstanden, das Herz Gottes. Gott hat Verlangen nach dir. Viele Leute haben kein regelmäßiges und intensives Gebetsleben, weil sie das nicht glauben, weil sie sich blockieren durch Unglauben. Wenn du nicht glauben kannst, dass Gott auf dich am Morgen wartet, dass er genießt diese Zeit mit dir, ja, dann wirst du pflichtgemäß dein Kalenderblatt abziehen und lustlos mal den Vers lesen und denken, naja, waren schon mal bessere Verse. Aber das ist nicht Auferbauung. Auferbauung ist die Gegenwart Gottes zu suchen, zu finden und dann zu trinken. Und das ist, wozu Gott uns einlädt. Und das Wort Gottes bringt sehr, sehr viele solche ermutigenden Aussagen. Bei dir ist der Quell des Lebens, haben wir schon gehört. In deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 17, Vers 15, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Schmeckt und seht, Psalm 34, Vers 8, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Und auch die Frauen sind herzlich eingeladen. Glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Das war Psalm 65, Vers 4. Und es gibt viele, viele andere Worte, die davon reden. Man kann wunderbare, gute, schöne, heilsame Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes machen. Das ist, wofür wir da sind. Dafür sind wir gerufen. Das ist das Fundament unseres Lebens. Eine Beziehung mit Gott, wo wir Gott erlauben, uns zu berühren, uns zu stärken, uns zu tränken, uns aufzubauen, uns zu heilen und uns ganz, ganz, ganz sicher zu machen. Dafür sind wir da. Und Gott lädt uns ein und Gott ruft uns. Und es ist nicht nur ein Angebot, sondern auch eine Verpflichtung. Und wenn wir dieses Angebot ignorieren und verachten oder sagen, ja, das gibt's doch gar nicht, das ist doch nur Poesie, das sind doch nur religiöse Gedichte, der redet doch nicht von wirklichen Erfahrungen, ja, dann lügt er andauernd. Weil so wie der Text geschrieben ist, er redet davon, ich trinke, ich genieße, ich stärke mich, ich labe mich, ich freue mich, ich erlebe was. Das sind keine religiösen Gedichte, das sind Realitäten. Das schreibt jemand. So ist meine Zeit mit Gott. Und warum schreibt er das? Weil er sagt, Leute, mir nach. Das ist für euch auch alle. Es gibt kein Ansehen der Person. Was ich genossen habe, wartet auch auf euch. Das ist die Botschaft der Psalmen. So ist es nicht nur ein Angebot, es ist eine Verpflichtung. Und wenn wir diesem Angebot und diesem Gebot nicht nachkommen, werden wir bezahlen. Wir kommen in Stress und dann machen wir Stress. Wir sind unzufrieden und wir machen unsere Leute unzufrieden. Das ist, was passiert. Wir sind genervt und wir nerven andere. Es ist eine Verpflichtung, sich zu stärken im Herrn, sich zu bergen bei Gott und sich zu freuen an ihm. Es ist eine Verpflichtung. Und alle, die ihr in Verantwortung seid, als Hauskreisleiter oder im Lobpreis oder Jugendleitung oder was weiß ich, in welchen Kreisen, aber wo ihr in Verantwortung seid, ihr wisst, ihr könnt euch das nicht erlauben, durchzuhängen, entmutigt zu sein, frustriert zu sein. Ihr könnt euch das nicht erlauben. Aber genau genommen, keiner von uns kann sich das erlauben, weil wir ja Botschafter an Christi Stadt sind. Und sollen dann die Leute sagen, guck, so sind die Christen müde, mit hängenden Schultern, laufen sie durchs Leben. Und dann laden sie uns ein und sagen, komm zu uns und werde wie wir. Ich bin noch nicht blöd. Wir alle sind in Verpflichtung. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wenn wir nichts anzubieten haben, dann warum sollen die Leute kommen? Die sagen, danke, ich habe schon genug Probleme. Die Leute haben so ein schlechtes Bild von Christen. Einmal habe ich mit einem Mann auf der Straße gesprochen und ich habe ihm gesagt, du brauchst Jesus. Und er sagt, danke, ich habe schon genug Probleme. Wo hat er die Idee her, dass Jesus gekommen ist, ihm Probleme zu geben? Weil er in irgendwelche langweiligen Gottesdienste gestolpert ist und hat gesagt, meine Güte, was ist denn das für ein Trauerverein? Nichts wie weg hier. Da ist ja bei meinen Kumpeln noch bessere Stimmung als hier. Und ward nie wieder gesehen. Wir haben eine Verpflichtung, dass es uns gut geht. Es gibt ein wunderbares Zitat von einem Mann Gottes, den ich sehr schätze, vielleicht der größte Glaubensmann, der größte Glaubensheld, der je aus Deutschland hervorgegangen ist, Georg Müller. Er hat in England gedient und er ist fast nicht bekannt in Deutschland, aber er war ein Hühne, ein Glaubensheld, ein Mann Gottes, der Gewaltiges bewegt hat. Gewaltiges bewegt. Er ist nun bekannt für die Waisenhäuser, aber hat noch ganz andere Dinge gemacht. Und im hohen Alter, ich glaube ab seinem 65. oder 70. Lebensjahr bis in 90er Jahre hinein, hat er Weltreisen gemacht. Und um 1900 Weltreisen zu machen, nach Australien, nach Japan, ist was anderes als heute. Und er war so fit. Und es war so das Leben in ihm. Und er war eine solche Quelle der Inspiration. Menschen aus der ganzen Welt sind gekommen und wollten nur eine halbe Stunde mit ihm verbringen. Die haben den halben Globus umkreist, nur um eine halbe Stunde mit diesem Mann zu treffen. Der hat so viel Post bekommen, der brauchte 5 Sekretärinnen, um seine Korrespondenz zu bewältigen. Der hat wirklich was zu tun gehabt, dieser Mann. Der war wirklich beschäftigt. Und da gibt es ein Zitat von ihm. Meine allererste Pflicht am Morgen ist dafür zu sorgen, dass meine Seele gesättigt wird im Herrn. Dass es meiner Seele gut geht im Herrn. Das ist meine erste Pflicht am Morgen. Wow. Er hat gewusst, wie man das tut. Und wir müssen das auch wissen. Halleluja. Und hier ist jetzt diese ganze Sache. Diese Beziehung, diese Partnerschaft, dieses Geben und Nehmen mit dem Heiligen Geist. 1. Korinther 14, Vers 14. Wer in Zungen, Vers 4, sorry. 1. Korinther 14, 4. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Viele Menschen habe ich getroffen, die gar nicht verstehen, wovon Paulus redet oder was er im Sinn hat. Und sie sagen, siehst du, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wie selbstsüchtig. Aber wir sollen ja die Gemeinde erbauen. Das ist nicht, was Paulus sagt. Er sagt, wenn du die Gemeinde erbauen sollst, wie kannst du das tun, wenn du nicht erbaut bist? Wenn du nicht ermutigt bist, wenn von dir nicht, in dir nicht Hoffnung lebt, wie willst du die Gemeinde aufbauen? Das ist, was er sagt. Du musst dich aufbauen und danach bist du fit zum Dienst an andere. Paulus will nicht sagen, der Zungenredner erbaut sich nur selbst, wie selbstsüchtig, weg mit den Zungen. Nein, die Schlussfolgerung ist, du musst lernen, dich aufzubauen durch das Beten im Geist. Ich will, sagt er, dass ihr alle in Zungen redet. Das heißt, dass alle aufgebaut werden. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Ich will, dass ihr alle in Zungen redet. Ich will, dass ihr alle aufgebaut seid. Wir müssen lernen, wie man das macht, wie er dann in Vers 12 sagt, wie man überreich wird zur Erbauung der Gemeinde. Er sagt, wir sollen danach streben, überreich zu sein, überfließend zu sein zur Erbauung der Gemeinde. Du sollst mehr haben, als du für dich brauchst. Und der Überschuss fließt von dir. Ströme lebendigen Wassers von deinem Leib. Das hat Jesus gesagt. Judas, Vers 20, kleiner, aber sehr, sehr wichtiger, gerade für unsere Vorbereitung auf die Endzeit, ein wichtiger Brief, direkt vor der Offenbarung hier in meiner Bibel. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. So, das ist ein Zusammenhang zwischen Beten im Geist und sich selber erhalten in der Liebe Gottes. Gott liebt uns, aber wie viel wir davon empfangen, hat auch sehr viel damit zu tun, wie wir umgehen mit Gott. Gott liebt uns und er will uns seine Liebe zeigen und dieser Strom seiner Güte, seines Wohlwollens fließt zu dir jeden Tag. Aber wir müssen lernen zu trinken. Wir müssen lernen zu empfangen. Wir müssen uns an den Platz begeben, wo Gott uns wirklich dienen kann. Und das hat ganz viel, nicht nur, aber ganz viel mit Sprachengebet zu tun. Wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Und hier in Judas, Sprachengebet ist ein Mittel, um uns zu erhalten in der Liebe Gottes. Hat Jesus nicht gesagt, bleibt in meiner Liebe. So, da ist die eine Sache, Gott liebt uns, und da ist die andere Sache, wir sollen das erleben, wir sollen das erfahren, wir sollen davon wirklich berührt und gestärkt werden. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz früh in meinem Glaubensleben habe ich das erlebt, dass ich erfüllt wurde vom Heiligen Geist und fing an, in neuen Zungen zu sprechen. Und dieser Vers war mir immer wichtig, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Aber dann über die Jahre irgendwie fing ich an, irgendwie skeptisch zu werden und habe gesagt, ja, jetzt bete ich schon so viele Jahre in Zungen, wann kommt die Auferbauung? Wie viele Jahre muss man darauf warten? Ich bete in Zungen, ich habe auch viel in Zungen gebetet, aber wie ist das mit der Auferbauung? Ist die nur so unsichtbar im Geist, die kriege ich gar nicht mit? Muss ich jetzt glauben, ich bin aufgebaut? Und dann sage ich, im Glauben bin ich aufgebaut, eigentlich bin ich leer und hundeelend, aber im Glauben nehme ich es mal so an, oder wie funktioniert das? Und hatte da viele Fragen. Und eines Tages ging das Licht an. Kennst du das, wenn du die Bibel liest und auf einmal geht ein Licht an und ein Vers, wie in leuchtenden Neonbuchstaben ist da geschrieben? Das nennt man Offenbarung. 1. Korinther 14, 14. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Und ich habe verstanden, da äußert sich mein Geist. Im Sprachengebet äußert sich mein Geist. Aber dann auch der zweite Teil. Paulus beschreibt, wie er in Sprachen betet. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Und auf einmal wurde mir klar, ich habe nie in Sprachen gebetet, wie Paulus in Sprachen gebetet hat. Und jetzt verstand ich, warum die Auferbauung so spärlich floss. Weil ich mich nicht an das Handbuch gehalten habe. Weil ich mich nicht an die Anweisung gehalten habe. Ich habe in Sprachen gebetet. Aber so wie ich dachte, wie man das macht. Ja? Meine Logik war so, wenn ich in Sprachen bete, dann rede ich ja was ich nicht verstehe. Das nützt mir also gar nichts. Ja? Dann sagt ja die Bibel, nutzt die Zeit, kauft die Zeit aus. Also kann ich ja, während ich in Sprachen bete, schon mal hier oben in Gedanken meine To-Do-Listen durcharbeiten. Und habe in Sprachen gebetet und hier oben ratterte das Karussell. Und das muss noch gemacht werden und das noch und denkt das und da und Termine und dies und das und jenes und so weiter. Und die Mühle ratterte und ich dachte, ich bin clever. Und dann habe ich verstanden, Paulus hat ganz anders in Sprachen gebetet. Wenn Paulus in Sprachen gebetet hat, dann hat er dafür gesorgt, dass sein Verstand mal zur Ruhe kam. Dass sein Verstand mal nichts produzieren musste. Und dann habe ich festgestellt, für jemanden, der sehr aktiv ist, ist es eine schwere Lektion. Und es dauert ein bisschen. Und man muss wirklich sich darum bemühen, dass hier oben das Karussell mal zu Ende geht. Und dass da mal Funkstille ist, dass der Verstand nichts Neues mehr produziert. Unser Verstand ist Tag und Nacht damit beschäftigt, irgendwelche Lösungen zu erarbeiten. Irgendwelche Briefe zu konzipieren, irgendwelche Telefonate zu strukturieren und alle möglichen Probleme irgendwie anzugehen. Aber unsere Hilfe kommt nicht aus unserem Verstand. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Und der Verstand darf mal eine Pause machen. Und was ich herausgefunden habe, was das Allerbeste ist, früher hatte ich meine Mustang-Methode. Das war also, ich war der Cowboy und ritt den ausreißenden Pferden hinterher und habe die eingefangen, die Gedanken. Das Problem war, wenn ich hier ein paar Mustangs, die ausgebrochen waren, eingefangen hatte, dann brachen da schon wieder welche aus. Und kaum hatte ich die irgendwie beruhigt, dann musste ich mich schon wieder um die kümmern. Und wenn ich mit denen beschäftigt war, dann ging es da hinten wieder los. Und ich war immer gestresst und hin und her. Und Gedanken zur Ruhe zu bringen, war auch schon wieder Stress. Das war nicht so erfolgreich. Und dann habe ich eine bessere Methode gefunden und die werde ich euch heute erklären. Die ist so simpel, die ist so einfach. Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und was ich jetzt tue, ist, ich bete in Sprachen und habe bewusste Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich nenne das Händchenhalten mit dem Heiligen Geist. Ich bete in Sprachen, dann mache ich Pause und sage, Heiliger Geist, das kommt von dir. Du bist da, du bist hier, du wohnst in mir, du fließt durch mich. Du gibst mir diese wunderbare Sprache der Anbetung. Und dann bete ich weiter in Sprachen und dann höre ich zu und richte meine Aufmerksamkeit nicht auf meine Gedanken da oben, sondern auf das, was aus meinem Mund kommt. Und danke. Und sage, wie wunderbar, wie treu, wie kreativ, wie schön, wie belebend. Und je mehr ich im Glauben auf das achte, was da aus meinem Mund fließt, umso mehr wird das ein lebendiger Strom, der fließt, der einfach lebendig ist, der frisch ist, der inspirierend ist, der belebend ist. Ein Strom des Lebens fließt aus unserem Mund. Da ist Leben in den Worten des Heiligen Geistes, Leben im geschriebenen Wort Gottes, wenn es der Geist lebendig macht, aber auch Leben in dem Sprachengebet. Und du musst eine Wertschätzung haben, du darfst das nie gering achten, du darfst nicht sagen, ja, was soll das Gebrabbel? Du brabbelst nicht, du sprichst intelligente Dinge, nur mit dem Unterschied, dass du sie nicht verstehst, aber Gott versteht sie. Wenn du in Sprachen betest, niemand versteht dich, aber du redest zu Gott. Das bedeutet, er versteht dich. Er weiß, dass das sehr intelligente Dinge sind. Die kommen nämlich von ihm und alles, was von ihm ist, ist sehr intelligent und sehr kraftvoll und sehr lebensvoll. So, du betest in Sprachen, das Heilige Geist, du bist da. Und das kommt aus meinem tiefsten Innern. Jesus sagt, da wo die Gedärme sind. Der Geist ist nicht da oben, weißt du? Und wenn du in Sprachen betest, dann findest du schnell raus, das kommt nicht von hier, das kommt von hier. Der Geist Gottes ist in der tiefsten, in der innersten Mitte deines Leibes. Und da kommt er hervor. Und der erste Strom, den du erlebst, den darfst du selbst trinken und genießen. Und das ist das Gebet in Sprachen. Und es belebt. Und je mehr du das tust in Freundschaft und Gemeinschaft und in Wertschätzung und Achtung vor dem Heiligen Geist, und je mehr du darauf dich ausrichtest und darauf schaust und deine Aufmerksamkeit darauf ist, umso mehr wird hier oben Ruhe kommen. Es ist nicht eine erzwungene Ruhe, wo du wilde Mustangs einfangen willst, sondern das ist mehr wie Schafe, die sich mal hinsetzen und mal ausruhen wollen. Nicht du zwingst sie, jetzt ist mal Ruhe, ja, sondern es kommt die Abendruhe und die setzen sich hin und ist mal Ruhe jetzt. Das muss man trotzdem üben. Aber je mehr du das übst, umso besser wird dir das gelingen. Und da ist dieser Strom des Lebens, dieses quellende, belebende, sprudelnde. Ah, es ist einfach so wunderbar. Und es fließt durch dich. Und in dem Ganzen spürst du, wenn du diese Gemeinschaft im Heiligen hast, du spürst eine Atmosphäre, eine Stimmung von Wohlwollen. Du siehst den Vater lächeln. Er ist für dich, er ist begeistert. Er hat so viel mehr, er freut sich über das, was noch kommen wird und was er in dir tun wird und wie er dich verändern wird und wie dein Wesen verändert wird in das Bild Jesu und wie viel Segen er durch dich noch geben wird. Gott hat eine total positive Sicht von deiner Zukunft. Und wir sind nur deswegen entmutigt und hoffnungslos, weil wir so wenig Anteil haben an seiner Sicht für uns. Ihr Lieben, unsere Zukunft ist fantastisch. In Kürze, in wenigen Jahrzehnten sind wir in einem Leben ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Enttäuschung, ohne Bedrückung, ohne Entmutigung. Wir laufen über Straßen aus Gold. In wenigen Jahrzehnten. Jetzt laufen die Leute dem Gold hinterher. Wir laufen auf dem Gold. Halleluja. Wir haben eine solche gewaltige Zukunft. Gottes Licht wird scheinen. Wir sehen ihn. Wir erfreuen uns an ihm. Und wir sehen immer neue Dinge an ihm. Und es wird nie langweilig. Ein wunderbares Leben ist uns bevor. In Kürze, ihr Lieben. Und ihr alle, die ja schon älter als 20 seid, ihr wisst, 20, 30 Jahre, das ist nichts. Vor kurzem waren unsere Kinder noch klein und gingen in den Kindergarten. Als wir heute die Kinder gesegnet haben, habe ich so gedacht, ach, diese Kinder, guck mal. Als unsere so klein waren, gingen sie in den Kindergarten, haben schon in neuen Zungen gesprochen. Halleluja, weil das ein christlicher Kindergarten war. Vierjährige, Fünfjährige können in neuen Zungen sprechen, weißt du das? Ja, das ist normal. Weil sie nämlich keine Intelligenz dazu brauchen. Nur Hingabe, nur Glauben. Halleluja. So 20, 30 Jahre ist nichts. Und in 20, 30, vielleicht 40 Jahren, vielleicht 50 Jahre, aber was spielt das für eine Rolle? Der Herr kommt wieder oder du hast dich schon zu ihm begeben. Und alles ist vorbei, was dich heute stresst. Wow. Halleluja. Die Zukunft muss uns real werden, muss uns beleben, muss uns ermutigen. Und wir müssen aufhören, mit unserem Verstand Hoffnung zunichte zu machen. Und der Verstand sagt, ja, das nützt mir aber nichts, jetzt bin ich im Stress. Nein, komm zur Ruhe. Empfange jetzt, trinke jetzt, werde jetzt belebt. Du bist nicht im Stress, weil du so viele Aufgaben hast, weil du so viele ungelöste Probleme hast. Du bist im Stress, weil du nicht dich labst an seiner Herrlichkeit. Deswegen bist du im Stress. Und du musst aufhören mit dem heidnischen Denken, ja, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel am Hacken und ich habe so viele Probleme und so viele Dings und dies und alles. Das ist alles Quatsch. Du hast zu wenig echte Zeit mit Gott und du trinkst nicht. Das ist dein Problem. Du bist kein Trinker. Und ein gutes Gebet wäre, Herr, lehre mich zu trinken. Das wäre ein gutes Gebet, weil Jesus sagt, komm zu mir und trink. Und dann musst du lernen, wie kann dieser Geist des Lebens mich beleben? Wie kann ich mich hingeben? Wie kann ich erfüllt werden? Wie kann ich mich laben? Und das hat etwas zu tun mit diesem Sprachengebet. Halleluja. Epheser 5, Vers 15, no, 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Werdet voll Geistes. Immer wieder neu, das ist, was die grammatikalische Form dort besagt. Werdet immer wieder neu, voll Geistes. Immer wieder. Warum müssen wir immer wieder neu gefüllt werden? Weil es immer noch irgendwelche Lecks gibt. Und dann müssen wir immer wieder neu gefüllt werden. Und wie wird man gefüllt? Jetzt kommt hier dieses wunderbare Wort und da liebe ich meine Elberfelder, die Zusammenhänge klar macht, indem sie nicht einfach Dinge wahllos nebeneinander stellt, sondern die Abhängigkeit erklärt. Werdet immer wieder voller Geist, indem ihr. Wir werden nicht voll Geist, indem Gott, sondern indem wir etwas tun. Und wenn wir verstehen, was wir tun sollen, dann gibt es nur noch eine Hürde. Wir müssen anfangen, es zu tun. Und wenn wir es angefangen haben zu tun, dann noch eine Lektion, nicht wieder aufhören. Weitermachen, weitermachen, jeden Tag, immer wieder neu. Werdet voller Geistes, indem ihr, nicht indem Gott und Pastor, bete mal für mich, ich bin so platt und kannst du nicht mal irgendwie, dass ich wieder auf die Beine komme, dass mir wieder gut geht. Oder manche Leute, wenn du die Reden hörst von ihrem geistlichen Leben, die denken, die gucken zu viel Wetterbericht. Ich habe im Moment ein Tief. Ja? Als wenn das etwas ist, was mit dir gar nichts zu tun hat, da zieht so ein mächtiges Tief heran. Ja, da kann man nur sich warm anziehen und abwarten, dass hoffentlich bald das Tief weiterzieht. Und dann kommt vielleicht wieder ein Hoch. Ihr Lieben, das ist doch nicht das geistliche Leben. Wir sind nicht abhängig von Umständen, wir sind nicht abhängig vom Zustand der Gemeinde, wir sind nicht abhängig von anderen Leuten, wir sind nur abhängig davon, dass wir lernen, nach diesem Wort zu tun. Halleluja. So viele enttäuschte Leute sagen, oh, meine Gemeinde und die Gemeinde muss anders werden und dies und nein, nicht die Gemeinde. Wir fangen an. Es fängt mit uns an. Und wenn das jeder Einzelne tut, dann wird die Gemeinde wunderbar sein, wird belebt sein und wird vorwärts gehen. Halleluja. Indem ihr zueinander oder zu euch selbst, ja wieder nun, ja dann beides. Wenn wir es nicht genau wissen, dann beides. Habe ich mir sagen lassen, dass dieses Wort kann man so oder so übersetzen. Zueinander oder zu euch selbst. In Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, geistgewirkte Gesänge, singen im Heiligen Geist, redet und im Herrn und im Herzen singt und spielt. Wenn du auch nicht musikalisch bist und sagst, ich kann kein Instrument spielen, in deinem Herzen kannst du eine Menge Instrumente spielen. Halleluja. Da kannst du kreativ werden und da kannst du für Gott wirklich ein ganzes Orchester auffahren lassen. Halleluja. Und ihm singen und spielen. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus. Das sind Dinge, die wir tun. Das macht aus unsere Zeit mit Gott. Wir sind vor ihm, wir ehren ihn, wir danken ihm, wir erklären, wer er ist. Und wir bemühen uns, in unsere Stimme ein bisschen Dankbarkeit reinzutun. Ja, wir lesen das nicht technisch vor, wie so einen technischen Bericht oder so etwas und zählen Fakten auf, sondern danke, dass du so bist. Danke, dass du freundlich bist, dass du gütig bist, dass du Geduld hast mit mir, dass du mich erziehst, dass ich im Fokus deiner Aufmerksamkeit bin. Danke, dass du mir deine Liebe schenkst. Danke, werde überfließend in Dank. Weil wenn du nicht voller Dank bist, wirst du bald voller Murren und Meckern und Jammern und Klagen. Und aus dem kommt Rebellion und kommt Anklage. Und warum macht Gott jetzt nicht endlich was? Und jetzt mache ich auch nichts mehr. Wenn er nichts für mich tut, dann soll er doch sehen, wo er bleibt. Ihm wird es weiter gut gehen, aber dir nicht. Das ist keine clevere Antwort. Soll er sehen, wo er bleibt. Vor einiger Zeit war ich in einer Gemeinde und da war einer aus dem Leitungsteam und war in schwere Probleme, Pornografie. Und er sagt, er hat alles getan und hat alles versucht und es hat nicht funktioniert. Und dann hat er gesagt, Gott, dann mach doch, was du willst. Ich tue jetzt gar nichts mehr. Wenn du mir das nicht wegnimmst, ich mache jetzt gar nichts mehr. Hat Gott ihm das weggetan? Gott kann nicht wegnehmen, was du erwählt und ergriffen hast. Es ist deine Wahl. Du musst umkehren. Du musst Verantwortung übernehmen. Du musst auf deine Gedanken, deine Fantasie achten. Du musst über deine Wünsche herrschen. Es ist nicht etwas, was du Gott übergeben kannst und ihn dann anklagen. Ja, er hat es nicht gemacht und dann weiß ich auch nicht mehr. Doch, wir wissen, wir haben ein Buch und da steht drin, wir verleugnen weltliche Begierden. Und in der Kraft des Heiligen Geistes ist es so viel einfacher zu herrschen und Nein zu sagen. Halleluja. So, wir haben diese Zeit vor Gott und da tun wir, was die Bibel sagt. Und wir machen ein paar praktische Dinge und als Folge davon werden wir voll des Geistes. Wir werden ermutigt, wir kriegen Hoffnung, wir haben wieder Zukunft. Wir spüren, ich bin bei Gott und er ist mit mir und er ist für mich. Und er trägt mich und ich bin nicht allein, ich bin nicht hilflos, ich bin nicht das Opfer der Umstände. Viele Menschen sehen sich als Opfer und dann ist Selbstmitleid gleich an der Tür und sagt, darf ich kommen, machen wir Party? Wenn du dich als Opfer siehst, die Selbstmitleid steht schon vor der Tür und will reinkommen und Party machen. Du bist nicht Opfer, du bist nicht hilflos, sondern du bist gerufen zu herrschen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Wir sorgen dafür, dass wir in Ermutigung bleiben. Wir sorgen dafür, indem wir tun, was das Wort Gottes sagt. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer bahnt einen Weg? Der Dank opfert. So, du bahnst einen Weg und dann kann Gott kommen. Du bahnst einen Weg. Wenn du keinen Weg bahnst oder du bist irgendwie sehr sparsam und möchtest irgendwie umweltschonend vorgehen und haust nur so einen kleinen 50 cm breiten Dschungelpfad irgendwie, ja, dann erwarte nicht, dass Gott mit großen Eurolastzügen kommt und den Segen vor deine Haustür kippt. Du musst erstmal eine Autobahn bauen. Und dann kann er kommen. Wir bestimmen das Maß der Gegenwart Gottes, das Maß der Nähe Gottes. Wir bestimmen das, nicht Gott. Darum sagt er, naht euch zu mir. Er wartet auf uns, nicht wir warten auf ihn, sondern er wartet, dass wir die Initiative ergreifen und all die Dinge, die er uns gegeben hat, das Wort und diese wunderbare Gabe des Heiligen Geistes, dass wir es nutzen. Paulus sagt zu Timotheus, entfache die Gabe, die in dir ist. Entfache die Gabe, die in dir ist. Der Heilige Geist ist in dir und du musst ihn entfachen. Und dieses Wort bedeutet oder setzt sich zusammen aus Flamme und Leben. Bring Leben in deine Flamme. Das ist, was er sagt. Dritte Mose. Eine wunderbare Passage, die das Motto beinhaltet, der Herrnhuter damals. Ihr wisst, das ist da. Auf deutschem Boden eine echte Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben hat. Und Gott hat dort gewaltige Dinge gewirkt. Und eine Gemeinschaft von Menschen wurde dort geformt und transformiert. Und sie waren motiviert, das zu tun, was die Bibel sagt. Die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes für die Nationen. Und sie haben ein Gebet angefangen. Und dieses Gebet hat über 100 Jahre gedauert. Über 100 Jahre haben sie Tag und Nacht gebetet. Halleluja. Und das war ihr Motto, was hier drin steht. Das heißt hier das Gesetz vom Brandopfer. 3. Mose Kapitel 6, und der Herr redete zu Mose, befiehl Aaron und seinen Söhnen und sage, dies ist das Gesetz des Brandopfers. Dieses, das Brandopfer, soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen. Und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinernes Gewand anziehen und seine leinernen Beinkleider anziehen über sein Fleisch, und er soll die Fettasche abheben, zu der das Feuer das Brandopfer auf dem Altar verzehrt hat, und soll sie neben den Altar schütten. Und er soll seine Kleider ausziehen und andere Kleider anlegen und die Fettasche hinaustragen nach draußen vor das Lager an einen reinen Ort. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. Jeden Morgen. Kajde Utra, Russisch. Jeden Morgen. Spricht hier jemand Russisch? Tschut-tschut. Okay, ich auch nur. Tschut-tschut. Morgen für morgen. Und das Brandopfer auf ihn zurichten und die Fettstücke der Heilsopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar im Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Was war die Aufgabe des Priesters? Für ein Feuer zu sorgen, ein Feuer am Leben zu halten. Und dafür musste er sich bemühen. Der musste morgens aufstehen. Der konnte nicht sagen, ach, ich schlafe heute mal bis mittags. Nein, dann war das Feuer aus. Er musste jeden Morgen aufstehen, musste Holz herbeischaffen. Das war richtig Arbeit. Das ist ein Bild für, du überwindest die Trägheit, den Widerstand und die Passivität deines Fleisches. Da muss man Mühe investieren. Das hat ein bisschen etwas mit Hingabe und mit Disziplin zu tun. Und wir investieren etwas, wir überwinden. Und dann brennt das Feuer. Das Feuer darf nicht erlöschen. Römer 12, seid brennend im Geist. Wir sollen brennen. Und dann haben wir Hoffnung für uns und für das Reich Gottes und für das, was Gott noch alles Wunderbares tun wird. Und wir sind Teil davon und wir sind wichtig. Und Gott zählt auf uns und wir können etwas bewegen. Halleluja, wir sind ermutigt, weil der Geist der Ermutigung auf uns kommt und auf uns bleibt. Halleluja. Und wo der Geist Gottes ist, da kann nichts anderes kommen. Wo der Geist Gottes die Atmosphäre prägen kann, da kann etwas anderes nicht kommen. Minderwertigkeit und Lustlosigkeit und Enttäuschung und diese Dinge können sich nicht halten. Ein wunderbares Zitat eines sehr geschätzten und wunderbaren Mann Gottes, den ich das Vorrecht hatte, persönlich einige Male zu treffen, Reinhard Bonnke. Auf einem heißen Ofen sitzen keine Fliegen. Halleluja. Lass uns brennend sein und die Dämonen lassen uns in Ruhe. Lass uns voll sein des Geistes und immer wieder voll werden und wir lecken und es fließt raus, aber wir können wieder tanken, wir können wieder aufladen, morgen für morgen. Und wir brauchen dazu diese Hingabe an den Heiligen Geist und dieses Verständnis, warum ist Sprachengebet wichtig und warum soll ich es tun? Und dann ein bisschen Disziplin dazu und dann tun wir es morgen für morgen. Und Gott stärkt uns und Gott baut uns auf. Und wir werden gesättigt und wir haben etwas zu geben. Halleluja. Halleluja. Eine wunderbare Schriftstelle will ich euch noch mitgeben. Und dann werden wir beten. 1. Samuel 23. Das war, als endgültig klar war, Saul will wirklich David umbringen und hat alles dran gesetzt, ihn zu ergreifen. Und da war eine Situation, die nicht einfach war für David. Und dann kommt sein Freund Jonathan, 1. Samuel 23, Vers 16, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. er stärkte seine Hand in Gott, weil er wusste, das ist jetzt eine schwierige Situation und da können eine Menge Ängste nach dem armen David greifen und ihn plagen und ihn jagen und er braucht Ermutigung. Und Jonathan wusste, wie man ermutigt. Und was tut er? Er stärkt Davids Hand in Gott. Wie hat er seine Hand gestärkt? Wenn du den Text dann in Ruhe liest, dann siehst du, alles, was er getan hat, ist mit Zuversicht über die Zukunft, über die guten Gedanken, über die guten Absichten Gottes mit David zu sprechen. Mein Vater wird dich nicht erreichen, er wird dich nicht umbringen, du wirst König werden. Er redet von einer herrlichen Zukunft, die David hat, weil er Offenbarung hat über die Pläne Gottes. Und da sehen wir auch die Demut Jonathans, der ja eigentlich als Sohn des Vaters, er hätte ja den Anspruch auf den Thron gehabt, aber er hat sogar die Pläne Gottes für sich verstanden und hat gesagt, du wirst auf dem Thron sein und ich zweiter nach dir. Und damit hat er kein Problem gehabt, hat nicht gesagt, da knacke ich noch dran und das muss ich dir noch vergeben. Nein, mit Freuden hat er gesagt, du bist der Gesalbte, du wirst auf dem Thron sein und das ist wunderbar. Und was ich dazu tun kann, werde ich tun, um das zu unterstützen. Aber du wirst eine herrliche Zukunft haben. Mit Zuversicht redet er über die Pläne Gottes. Und das hat Davids Hand in Gott gestärkt. Und dann ein paar Kapitel weiter. Jonathan ist schon gescheitert wegen seiner falschen Loyalität und der Plan Gottes, den er wusste, wurde leider für ihn nicht Realität. David war wieder in einer schwierigen Situation. Die Philister sind gekommen, haben sein Lager überfallen, haben alles weggenommen, die Frauen, das Vieh, die Kinder, alles weggenommen. Und da waren die Leute sauer und haben gedacht, er ist verantwortlich. Und sie wollten ihn umbringen. David war in großer Bedrängnis. 1. Samuel 30,6. David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das hättest du auch gespürt, dass du jetzt in Probleme bist, wenn Leute sich aufmachen, komm, wir werden den jetzt steinigen. Er war in großer Bedrängnis, er hatte Angst, hatte Probleme, Herausforderungen. Die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Halleluja, Halleluja. Er wusste, wenn man im Bedrängnis ist, was man zu tun hat. Nicht Antidepressiva schlucken. Nicht durch die halbe Gemeinde telefonieren. Könnt ihr mal alle für mich beten und fasten, mir geht so elend. Die Bibel sagt, wenn jemand leidet, dann soll er beten. Nicht telefonieren, beten. Leidet jemand, so bete er. Wenn er krank ist, kann er die Ältesten rufen, aber wenn er nur leidet, dann siehst du, Leiden ist nicht Krankheit, weil es zwei verschiedene Anweisungen gibt. Wenn er krank ist, Älteste. Und wenn er leidet, dann soll er selber beten. Ich sage, hast du nicht einen Tropfen Selbstmitleid für mich? Mir ist so elend und ich weiß nicht mehr weiter und ich mag nicht mehr. Nein, der soll beten, aber richtig beten. Sich wieder in Ermutigung beten, sich in Hoffnung beten, sich stärken im Herrn. So was hat David gemacht, das steht dir nicht näher. Aber dieselbe Formulierung, Jonathan stärkte Davids Hand in dem Herrn, David stärkte sich selber, so ich schlage vor, was er getan hat. Er sagt, ach, ich wünschte, Jonathan wäre noch da, der würde jetzt kommen, der würde mich aufbauen, der würde wieder so lieb und so zuversichtlich und so, als wenn er wirklich glaubt, dass das alles real ist, würde wieder über meine Zukunft reden und das würde mir wieder gut tun. Aber Jonathan ist nicht mehr da, was kann ich jetzt machen? Halt! Der Plan Gottes ist immer noch da. Jonathan ist nicht da. Der Plan Gottes ist da. Und weil es hat funktioniert nicht, weil Jonathan den Plan gesprochen hat mit Zuversicht, sondern weil der Plan mit Zuversicht ausgesprochen wurde. Wenn kein Jonathan hast, dann mache ich das selber. Und dann macht er ein Rollenspiel. Und tut so, als wenn jetzt Jonathan zu Besuch kommt. Es klingelt die Tür, geht auf. Ach Jonathan, das ist aber toll, dass du da bist. Hast du irgendwelche Nachrichten? Jawohl, habe ich. Ich bin Jonathan. David, hör mir gut zu. Du hast eine herrliche Zukunft. Gott ist mit dir. Es wird alles wunderbar werden. Du wirst König werden. Fantastische Dinge warten auf dich. Sei ermutigt, mein Junge. Der Herr ist mit dir. Ja, wirklich? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich alles so annehmen kann. Mir ist so hundeelend. Jonathan, ich sage es dir, ich weiß es, es ist so, es ist eine absolute Gewissheit, Gott ist mit dir, fürchte dich nicht, du starker Held, es wird dir gelingen, kein Feind wird dich erwischen, Gott ist mit dir, ermutigt, sei ermutigt, steh auf und freu dich in deinem Gott. Du, das klingt so, als wenn das alles wirklich war, ich glaube, ich nehme das jetzt an. Es ist die Wahrheit. Steh auf, Mann Gottes. Ja! Halleluja! Kannst du mal ein Stück Wasser geben? Er stärkte sich. Das Wasser sprudelt schon. Lebendiges Wasser. Halleluja, danke. So, nach all dieser Information und Inspiration gibt es nur noch ein kleines Hindernis. Und das ist die Unlust deines Fleisches. Das ist das letzte kleine Hindernis. Und du kannst glauben, der Geist in dir ist stärker als das Fleisch. Und du wirst es erleben. Du wirst es erleben, wenn du anfängst danach zu handeln. Das Wort Gottes sagt, Hebräer 12, sie wurden stark im Kampf. Stark im Kampf. Viele sagen, ja, ich bin nicht fähig zu kämpfen, ich bin so schwach. Gott muss mir Kraft geben, und wenn Gott mir Kraft gibt, dann stehe ich auf und kämpfe. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die fingen an in Schwachheit. Und aus Schwachheit in Stärke. Und im Kampf wurden sie gestärkt. So egal, was du fühlst, sagt Gott ist mit mir, der Heilige Geist ist da. Und ich werde dafür sorgen, dass heute wieder Gott in mir aufsteht. Gott steht in dir auf, wenn du aufstehst. Wenn du dich wehrst mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, gegen Entmutigung, gegen Hoffnungslosigkeit und Bedrückung und Einschüchterung und all diese Dinge, dann steht Gott in dir auf. Du musst aufstehen und dann steht Gott in dir auf. Nimm das Wort, nimm den Heiligen Geist, bete im Heiligen Geist, bade dich, glaube, dass Gott dich geliebt hat und dich jetzt liebt und trägt. Bade dich in der Liebe Gottes. Bau du dich auf. Niemand wird es tun für dich. Du musst es tun für dich selber. Du kannst es. Halleluja. Und du wirst stabil werden. Und du wirst lernen, einfach deinen Platz auszufüllen. Und man kann mit dir bauen, weil man nicht überlegen muss, ja, wenn wir jetzt diese Aufgabe geben, vielleicht fällt da morgen wieder ein Loch für 3 Monate und hat wieder ein Tief. Sondern du wirst lernen, stabil zu sein. Du bist nicht mehr abhängig von der Großwetterlage, sondern du machst dein Wetter selber. Halleluja. Amen. Vater, wir danken dir für den wunderbaren Heiligen Geist, für die Quelle in uns, für das Leben, das hervorkommt, das uns ermutigt, das uns stärkt, das uns trägt. Wir danken dir. Du hast gesagt, wir können uns in dir freuen alle Zeit. Und das wollen wir noch mehr glauben und das wollen wir noch mehr suchen und da wollen wir noch mehr reingehen, dass wir das noch beständiger erleben. Danke für das, was wir schon erlebt haben. Das ist schon genug, dass wir wissen, dein Wort ist wahr. Aber es kann noch beständiger werden, es kann noch systematischer werden und wir können noch stabiler werden, noch belastbarer werden. Halleluja. Und Gott, wir sagen dir, wir werden aufstehen. Gegen die Trägheit und die Faulheit und die Lustlosigkeit unseres Fleisches. Und wir herrschen und wir sorgen dafür, mit den Waffen der Gerechtigkeit, die du uns gegeben hast, eine neue Atmosphäre in uns zu etablieren. Nicht der Bedrückung, nicht der Enttäuschung, nicht des Rückzugs, nicht des Selbstmitleids und der Trauer, sondern der Ermutigung und der Hoffnung und der Zuversicht und der Stärke in dir. Und du bist die Quelle unserer Stärke. Du bist die Quelle unserer Ermutigung. Und die Freude an dir ist unsere Stärke, unsere Bergfeste. Vater, wir danken dir für diesen Zugang zu dir, den wir haben in allen Lebenslagen, in allen Situationen, an allen Orten. Du bist erreichbar. Du bist nahe. Oh, Halleluja. Vater, wir legen uns fest. Wir wollen dort konsequenter werden. Wir wollen dort mehr lernen, im Geist zu sein. Halleluja. Weil wir auch schon das gemerkt haben, dass wir uns selber viel mehr gefallen, wenn wir im Geist sind, als wenn wir im Fleisch sind. Danke, dass du unsere Quelle bist und dass du uns diese Verantwortung übertragen hast. Wir sollen das Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Wir sollen dafür sorgen, dass dein Wasser fließt und dass wir trinken und dass wir gestärkt werden in dir. Vater, wir danken dir. Halleluja. Wir preisen dich. Halleluja, 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 Halleluja. kann das Anbetungsteam noch einmal nach vorne kommen. Komm, wir wollen noch mal auf den Herrn schauen, wollen noch mal uns ihm hingeben und möchte, dass du diesen Moment jetzt nutzt, dich festzulegen vor Gott. Sag nicht nur, ja, war eine nette Predigt, sondern was ist jetzt deine Reaktion, was ist deine Antwort? Was wirst du jetzt tun? Du musst es entscheiden, sag nicht, ja, wir werden mal sehen. Wenn du sagst, wir werden mal sehen, dann sage ich dir jetzt schon prophetisch, wir werden nichts sehen. Du musst entscheiden, ich werde Täter des Wortes, ich werde aufstehen, ich werde kämpfen, ich werde dafür sorgen, dass die Atmosphäre der Ermutigung und des Himmels in mir Raum gewinnt. Ich werde nicht mehr zulassen, dass Bedrückung und Minderwertigkeit und Enttäuschung und Selbstmitleid mit mir Party feiert. Ich werde das nicht zulassen. Ich stehe auf. Gott ist mit mir. Ich habe Autorität über diese alten Dinge. Ich werde diese Lügen nicht mehr kultivieren und pflegen, sondern ich werde lernen zu herrschen in der Kraft Gottes mit den Waffen, die Gott mir gibt. Und ich werde eine Säule werden in der Gemeinde. Ich werde einer werden, von dem Segen ausgeht. Ich werde ein Teil werden von Gottes Antwort. Halleluja. In dieser Gemeinde und auch an meinem Arbeitsplatz. Ich werde ein Teil werden von Gottes Antwort. Halleluja. Wir preisen dich. Wir ehren dich. Halleluja. Halleluja.